Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Es gibt dieses eine berühmte T-Shirt mit den Beatles drauf, nur mit den Vornamen John und George und Paul und Ringo. Wenn man das auf die Snooker-WM übertragen möchte, würde man jetzt sagen Ronnie und Mark und Anthony und Kyron. Das sind nämlich die vier Halbfinalisten der Snooker-WM, die sich nach den beiden besten Tagen des Snooker-Jahres qualifiziert haben für dieses Halbfinale. Über die vier Viertelfinals, wie sie ausgegangen sind und dass wir im Match zwischen Ronnie O'Sullivan und Mark Williams ein gerütteltes Maß an Dramatik hatten, darüber sprechen wir hier bei Total Clearance und unseren Sheffield Shots auf meinsportpodcast.de, zu denen ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Das war gestern eine ganze Menge Dramatik und man kann uns vorwerfen, dass wir zu viel über Ronnie O'Sullivan sprechen. Das Problem ist, wir müssen sehr viel über Ronnie O'Sullivan sprechen, weil sein Match gegen Mark Williams war das, über das man wohl noch länger sprechen wird. Ronnie O'Sullivan lag mit 2-7 und 4-8 schon gegen Mark Williams zurück und hat dieses Match noch gedreht und hat am Ende 11 der letzten 14 Frames gewonnen und hat das Match mit 13-10 gewonnen. Es gab ganz, ganz viel Dramatik. Es gab eine Respotted Black. Es gab einen Freeball, nachdem Jan Verhaas mehrere Minuten ausgemessen hat, ob das ein Freeball war. Es gab tolle Breaks. Es gab unerklärliche Fehler von beiden. Am Ende hat Mark Williams gesagt, ich habe dieses Match genossen und ich habe gegen den besten Spieler verloren, der jemals dieses Spiel gespielt hat. Er hat mich 1 bis 2 WM-Titel gekostet. So viel auszupacken aus diesem Match.
Ja, das ist komplett richtig. Mark Williams hat meiner Meinung nach aber nicht verloren, weil Ronnie O'Sullivan so überragend gut gespielt hat, sondern weil er selbst einfach in zu vielen Situationen dann doch zu wenig aus seinen Chancen gemacht hat und die Fehler von Ronnie O'Sullivan, die durchaus da waren, nicht mehr so konsequent bestraft hat, wie er das noch am ersten Tag gemacht hat, nachdem er ja mit 6-2 schon vorne gelegen hatte. Und sich ja dann auch auf Schwarz den ersten Frame gleich gestern geholt hat und auf 7-2 dann quasi davongezogen ist. 5 Frames Vorsprung gegen Ronnie O'Sullivan ist schön, wenn man die hat, aber ist dann halt genauso bitter, wenn man die dann auch genauso schnell wieder abgibt. Nur noch einen einzigen Frame holte Mark Williams in der ersten Session, in der Ronnie O'Sullivan phasenweise überragendes Snooker gezeigt hat. 2 Centuries darunter, 105, 112. Und sich die Frames peu à peu immer wieder einfach auch durch brillante Bälle geholt hat, aber auch teilweise wieder sehr merkwürdige Lochfehler eingebaut hat. Also auch Ronnie O'Sullivan war da nicht frei von Fehlern. Nur Mark Williams nutzte diese Fehler dann überhaupt nicht mehr aus. Und so ging diese Session mit 8-8 zu Ende. Und am Abend, nur knapp 2,5 Stunden, nachdem die beiden am Tisch standen, mussten sie dann auch ihre Entscheidungssession spielen und auch in der war Mark Williams dann nicht wirklich besser am Tisch, kam kaum in Breaks rein. Wenn er dann in Breaks reinkam, dann reichten die meistens nicht für den Frame-Gewinn, sondern er brauchte mindestens noch eine zweite, wenn nicht sogar eine dritte Chance. Trotzdem ist er dann zweimal erstmal nochmal in Führung gegangen, wieder mit 9-8 und mit 10-9. Ronnie O'Sullivan reagierte beide Male sehr gut, holte sich souverän die Frames zurück, unter anderem dann auch mit einer 104, schon das dritte Century für ihn im Match. Er spielte später dann noch ein viertes Century, also das Breakbuilding funktionierte bei Ronnie O'Sullivan, der dann Serien von 61, 65 und die 133 im 22. Frame dann dazu ergänzte und mit 12-10 dann kurz vor dem Sieg stand und dann kam ein Frame, den ich so wirklich selten erlebt habe im Snooker. Kurios ging es da hin und her, beide mit vielen guten Chancen, beide verstellten sich ständig, beide reiten dann einen fantastischen Ball an einen kleinen Lochfehler und so ging das dann ein bisschen hin und her, bis es zum Duell auf Gelb kam und da gab es dann eine ganz kuriose Szene. Ronnie O'Sullivan hatte sich vorher verstellt, stieg dann sehr gut aus und snookerte Mark Williams auf die Gelbe. Der versuchte einen Escape, der nicht wirklich gut funktioniert hat. Er vermasselte es, nicht nur Gelb zu treffen, sondern spielte einfach auch viel zu doll, sodass die Weiße wieder hoch in den Bereich der kleinen Farben ging. Gelb lag so unten in der Nähe vom schwarzen Spot. Und es sah dann so aus, als wenn Ronnie O'Sullivan gesnookert wäre nach dem Foul. Jan Verhaas schaute sich das sehr, sehr lange, sehr ausgiebig an, holte sich zwei Hilfsbälle dann zur Hilfe, entschied erst nicht auf Freeball. Ronnie O'Sullivan hakte nochmal nach. Jan Verhaas schaute sich nochmal an, blieb bei seiner Meinung, weiterhin kein Freeball. Und dann guckte Ronnie O'Sullivan nochmal ein bisschen, ja, schau doch mal von der anderen Seite noch. Das machte Jan Verhaas dann auch nochmal, schaute sich das Ganze von der anderen Seite nochmal an und korrigierte sich dann. Doch ein Freeball, also muss eine sehr marginale Entscheidung gewesen sein. Sollte dann insofern ein bisschen vorentscheidend sein. Ronnie O'Sullivan kam mit dem Freeball dann zumindest so weit, dass Mark Williams nur noch ausgleichen konnte, vermasselte aber den Matchball, die blaue zu lochen. Mark Williams räumte dann ab, blau bis schwarz, und es ging auf eine Respotted Black. Und ja, bei der, muss ich sagen, hat Mark Williams für mich ein bisschen teilweise sehr merkwürdige Stöße gezeigt. Also nicht viel mit Sicherheit im Hinterkopf, sehr viel auf Doubles gleich gegangen. Und die letzte Safety dann im Prinzip auch komplett vermasselt. Ronnie O'Sullivan da eine relativ machbare, mittellange schwarze hingestellt und die lochte der dann auch und steht mit 13 zu 10 in der nächsten Runde. Also ja, dass Ronnie O'Sullivan danach fragt, nochmal beim Freeball, kann man natürlich machen. Mark Williams meinte hinterher, er hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, hätte die Tatsachenentscheidung von Jan Verhaas akzeptiert. Interessiert hat es ihn nicht, ob es ein Freeball ist oder nicht. Er meinte nur, er hätte nicht nochmal nachgefragt. Also Ronnie O'Sullivan muss sich relativ sicher gewesen sein, dass es ein Freeball war. Stand dann halt so ein bisschen kurios im Gegensatz zu einer Szene, die es vorher im Match gab. Es war auch im gleichen Frame, als Mark Williams ein Foul zugab, als er beim Spiel auf Weiß meinte, die Gelbe touchiert zu haben, die sehr, sehr nah an der weißen Dranne lag. Ob er das getan hat oder nicht, war jetzt nicht eindeutig in der Kameraperspektive zu erkennen. Ich glaube, die Gelbe hat sich so minimal bewegt, also könnte tatsächlich gewesen sein. Dieses Foul mit dem Freeball war dann eventuell sogar matchentscheidend. Also sehr unglückliches Ende, aber alles in allem hat Mark Williams, wie gesagt, dieses Match nicht verloren, weil er den letzten Frame verloren hat, sondern letztendlich, weil er einfach in der zweiten und in der dritten Session überhaupt nicht in sein Breakbuilding gefunden hat.
Aber wir halten fest, der Freeball, den zu diskutieren von Ronnie O'Sullivan, war völlig in Ordnung. Da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ob das in irgendeiner Weise unsportlich gewesen ist.
Nein, das auf keinen Fall. Wenn Ronnie O'Sullivan meint, das ist ein Freeball, dann hat er durchaus das Recht nachzuhaken. Und Jan Verhaas da nochmal darauf hinzuweisen, schau doch mal bitte nochmal nach. Ich glaube, das ist ein Freeball. Ist ja eine matchentscheidende Situation und verändert die Situation auf dem Tisch ja dann natürlich für ihn auch komplett. Also da hat er absolut das Recht nachzuhaken, wenn er sich unsicher ist. Mark Williams, wie gesagt, meinte, er hätte es jetzt nicht unbedingt gemacht, aber das ist halt seine Entscheidung. Hat auch Ronnie O'Sullivan jetzt nicht dafür kritisiert, dass er es gemacht hat. Also das absolut nicht. Hat die Leistung anerkannt. Auch Ronnie O'Sullivan hat die Leistung von Mark Williams anerkannt. Die beiden spielen ja nun inzwischen seit über 30 Jahren gegeneinander und genießen das wahrscheinlich auch immer noch ein Stück weit. War ein tolles Match, war ein sehr unterhaltsames Match. Und ich glaube, für Ronnie O'Sullivan gibt es jetzt halt gute und schlechte Nachrichten, dass er im Halbfinale steht.
Die gute Nachricht ist erstmal, dass er im Halbfinale steht. Wir haben gestern ein tolles Match gesehen. Es hatte alles, was Snooker ausgemacht hat. Wenn Mark Williams so weitergespielt hätte wie in der ersten Session, hätte er das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gewonnen, dieses Match.
Ja, glaube ich auch. Er hatte durchaus gute Chancen, denn wie gesagt, Ronnie O'Sullivan, das Breakbuilding hat wunderbar funktioniert. Er hat viele richtig gute Breaks gezeigt, aber halt auch immer wieder teilweise sehr kuriose Böcke da reingeballert in sein Match. Also sehr viele Lochfehler, die ich so bei ihm nicht gesehen habe. Schon allein der Matchball, diese blaue, die er im Prinzip einfach nur in die Mitteltasche rollen muss, damit das Match vorbei ist. Wie er die auf die Mitteltasche verschossen hat, das sind auch Sachen, die man selten bei Ronnie O'Sullivan sieht. Also alles funktioniert da noch nicht. Aber er ist geduldig, er ist bereit zu kämpfen. Und ja, das bereit zu kämpfen, muss er dann, glaube ich, im Halbfinale auch ganz gut einsetzen können.
Das ist nämlich die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, er trifft auf den Torturer, wie er ihn selber immer bezeichnet hat, auf den Folterer, auf Mark Selby, der pünktlich zur Snooker-WM seine allerbesten Leistungen hier zeigt. Und das hat er auch gestern wieder unter Beweis gestellt. Und er hat gestern gegen Neil Robertson gewonnen. Und das souverän. Und das in einer Manier, die wir seit 2017 ganz selten gesehen haben.
Absolut. Wobei man das fast schon wieder relativieren muss. Er lag ja nach den ersten zwei Sessions sehr souverän vorne, brauchte nur noch zwei Frames, um das Match zu gewinnen, lag mit 11-5 vorne und Neil Robertson hatte im Prinzip eigentlich kaum noch eine Chance hier auf ein Comeback. Max Helby startete dann toll mit einer 91, holte sich gleich den ersten Frame gestern Morgen. 12-5, eigentlich eine eindeutige Angelegenheit. Ich glaube, kaum einer hat damit gerechnet, dass das nochmal eine etwas längere Geschichte werden könnte. Aber Max Helby machte das Match nicht sicher. Verpasste es erst nach einer 56 im nächsten Frame eine rote zu lochen. Die übernächste wäre der Frameball gewesen, der Matchball. Verpasste es dann in der Folgezeit. Neil Robertson kam dann so peu à peu, mal hier ein paar Punkte, mal da ein paar Punkte, immer näher an Max Helby ran und der verpasste es immer wieder, diesen vermaledeiten Frameball zu lochen. Letztendlich war er dann nur zwei Bälle vom Matchgewinn entfernt, phasenweise dann am Ende sogar nur noch einen Ball. Und trotzdem war es am Ende Neil Robertson, der sich auf Schwarz mit einer Clearance diesen Frame noch holte, mit einem Pünktchen Vorsprung. Im nächsten Frame genau das gleiche Bild. Und Max Helby wurde jetzt auch irgendwie zunehmend unsicherer. Spielte sehr, sehr merkwürdige Safeties, die in der Länge nicht mehr passten, traf die Roten vollkommen falsch, gab Neil Robertson immer wieder Gelegenheiten, seinerseits Punkte zu sammeln. Das machte er auch, machte er nicht wirklich in brillanter Art und Weise, aber es funktionierte. Und so holte er sich auch den 19. Frame dann noch auf die Farben und sah auch im nächsten Frame schon wieder so wie der sichere Sieger aus. Dann wäre das tatsächlich noch in ein Mid-Session-Interval gegangen. Und ich glaube, das hätte Max Helby nicht gut getan, wenn das tatsächlich so gekommen wäre. Neil Robertson legte eine 53 vor, aber diesmal lief es dann andersrum. Neil Robertson machte den Frame nicht sicher und Max Helby war es dann, der sich so peu à peu die Punkte zusammenkratzte und auf die Farben dann Frame und Match klar machte. Also das hätte er durchaus eine gehörige Portion schneller haben können gestern. Also ich hoffe, er nimmt da eher die positiven Seiten dieses Matches mit. Denn was er in den ersten zwei Sessions gezeigt hat, das war einfach nur brillantes Matchplay-Snooker von Max Helby, das so ein bisschen an die Zeiten erinnerte, als er jahrelang Nummer 1 war und die Snooker-Szene ein Stück weit dominiert hat. Also da wird sich Ronnie O'Sullivan warm anziehen müssen, wenn Max Helby dieses Spiel aus den ersten zwei Sessions zeigt.
Es ist warm in Sheffield, deswegen muss er sich nicht warm anziehen, aber er sollte sich auf jeden Fall hüten vor der Klasse von Max Helby, die er auf einmal hier wieder zeigt bei dieser WM. 13-7 gegen Neil Robertson. Max Helby quasi wie selbstverständlich in dieses Halbfinale gekommen, was vorher nicht selbstverständlich war. Das andere Halbfinale bestreiten Anthony McGill und Kyron Wilson. Und Kyron Wilson hat den Crucible-Fluch um ein Jahr verlängert. Er besiegt Judd Trump mit 13-9. Und Judd Trump hat sich meiner Meinung nach relativ früh in die Niederlage in irgendeiner Weise gefügt, weil er hat einen Frame aufgegeben, wo er nur einen Punkt zurücklag oder wo er nur einen Snooker gebraucht hätte. Judd Trump mit einer merkwürdigen Leistung, vor allen Dingen in der dritten Session gestern, wie ich fand.
Sehe ich absolut genauso. Es war alles in allem relativ ordentlich, was Judd Trump gespielt hat. Im Prinzip schon wie gegen, ja, so ab der zweiten Session in seinem Match gegen Yan Mingtao. Davor war es ja nun wirklich sehr viel Stückwerk bei Judd Trump. Aber er hat relativ ordentlich gespielt gegen Kyron Wilson, hat es halt nur verpasst, an der einen oder anderen Chance, an der einen oder anderen Stelle seine Chancen etwas besser in mehr Punkte umzuwandeln. Und Kyron Wilson erarbeitete sich halt in den ersten Sessions einen Vorsprung, den er dann auch nicht mehr abgab, holte sich mit 5-3 die erste Session, mit 5-3 die zweite Session. Und dieser Vorsprung sollte sich dann auch als etwas zu groß herausstellen. Die Chancen waren da. Judd Trump gestern mit einer 72, dann eine 94 von Kyron Wilson, dann eine 100 und eine 62 von Judd Trump in den nächsten zwei Frames. Und schwupps sieht das Ganze schon wieder etwas angenehmer aus. Aus einem 6-10 wurde ein 9-11. Und ich habe eigentlich dann zum Mid-Session-Interview gedacht, na, Judd Trump, wenn er jetzt nach der Pause vernünftig in einen Break reinkommt, dann kann das hier nochmal eng werden. Er kam nicht in einen Break rein, verpasste zwei gute Möglichkeiten im 21. Frame und Kyron Wilson kratzte sich da so peu à peu die Punkte zusammen, musste immer wieder über kleine Farben gehen, waren tolle Breaks, die er da phasenweise gezeigt hat. Ja, und dann hatte Kyron Wilson 60 Punkte Vorsprung, als er ausgestiegen ist aus dem Break bei noch 59 auf dem Tisch liegenden Punkten. Ja, Trump war so halb gesnookert, hätte vielleicht eine etwas schwierige Safety spielen müssen, aber Trump kam gar nicht mehr an den Tisch. Und das ist was ich überhaupt nicht verstanden habe zu diesem Zeitpunkt. Klar, Trump ist jemand, der möchte Frames nicht unbedingt über den Kampf gewinnen, möchte nicht unbedingt großartig lange seinen Gegner snookern, möchte seinen Rhythmus nicht verlieren, möchte eher hohe Breaks spielen und seine Klasse zeigen. Aber bei diesem Spielstand, bei 9-11 Rückstand, darf er meiner Meinung nach diesen Frame nicht aufgeben in einem WM-Viertelfinale. Danach steht es 9-12 und Kyron Wilson braucht nur noch einen Frame zum Sieg. Also das ist was ich absolut unverständlich finde. Wenn ich selber mit 11-9 führe und dann den Frame aufgebe, ist es eigentlich auch schon nicht so richtig. Wenn ich deutlich führe, kann man das eventuell mal machen. Auch Ronnie O'Sullivan gibt ja Frames dann ganz gerne mal relativ schnell auf, wenn er schon Snooker braucht. Aber dass er da nicht nochmal an den Tisch gekommen ist und das wenigstens versucht hat, ich meine, selbst wenn es schief geht, hat er Kyron Wilson noch ein bisschen gezeigt, hey, ich bin noch da, ich gebe das Match jetzt noch nicht sofort auf. Aber das war so ein Stück weit, wie du schon gesagt hast, Fügen in die Niederlage. Und das fand ich, muss ich sagen, für einen amtierenden Weltmeister schon sehr schwach. Denn das braucht er eigentlich auch gar nicht. Er kann gute Safety spielen und hätte da Kyron Wilson durchaus auch taktisch noch gefährden können. War für mich zu dem Zeitpunkt absolut unverständlich und zu dem Zeitpunkt war mir dann auch klar, dass Trump dieses Match nicht mehr drehen wird. Und so kam es ja dann letztendlich auch aus seiner zweiten Chance. Im nächsten Frame machte Kyron Wilson dann ein entscheidendes 104er-Break, nachdem Trump dann Alles-oder-Nichts-Ball versuchte, der dann schief ging und weiß so liegen blieb, dass Kyron Wilson locker in einen Break kommen konnte. Wie gesagt, mit einem Century das Match dann in passender Art und Weise beendet. Muss ich sagen, Hut ab vor der Leistung auch von Kyron Wilson. Der hat das von vorne weg richtig gut gespielt, ist das Match richtig angegangen, sowohl taktisch, hat seinen Vorsprung verwaltet, hat, wenn es mal nicht ganz so gut funktioniert hat, auch knappe Frames gewonnen. Tolles Breakbuilding gezeigt. Also Kyron Wilson für mich auf jeden Fall würdig, hier ins WM-Halbfinale einzuziehen. Ja, und Trump, meiner Meinung nach, hat sich so ein Stück weit, muss man auch sagen, selbst geschlagen.
Aber, was wir sagen müssen, er hat den Crucible-Fluch zwar nicht besiegt, aber was Judd Trump nach seinem WM-Titel für eine Saison hingelegt hat, das haben wir selten von einem Premieren-Weltmeister gesehen.
Das steht außer Frage. Judd Trump war ein absolut würdiger Weltmeister, ein Jahr lang alles in Grund und Boden gespielt, 6 Ranglistentitel geholt als erster Spieler überhaupt in einer Saison, 101 Centuries gespielt, hat da den Rekord von Neil Robertson, der 103 hatte, in einer Saison zwar nicht gebrochen, aber zumindest stark gefährdet. Und was die Effektivität angeht, war Judd Trump da deutlich besser, hat viel weniger Frames gespielt für seine 101 Centuries, also alles in allem eine fantastische Saison, die jetzt so ein bisschen, ich glaube, durch den Lockdown zerstört wurde für ihn. Ich glaube, er hätte bessere Chancen gehabt, wenn die WM im April, Mai stattgefunden hätte, statt jetzt eben nach dem Sommer oder mitten im Sommer. Aber ja, muss er jetzt abhaken. Er war ein toller Weltmeister, hat ein fantastisches Jahr hinter sich, hat einen massiven Vorsprung in der Weltrangliste, wird da also auf unbestimmte Zeit noch die Nummer 1 bleiben. Selbst der Weltmeister kann ihn da nicht gefährden, egal wer das jetzt von den 4 verbliebenen Spielern wird. Also Judd Trump, ein absolut toller Botschafter für den Snookersport und ich bin mir sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Weltmeister war.
Judd Trump also ausgeschieden, Kyron Wilson steht im Halbfinale, er trifft auf dem Anthony McGill und das ist so ein bisschen das Duell der Übersehenen gewesen in diesen 4 Viertelfinals. Anthony McGill gegen Curt Mifflin. Das lag auch ein bisschen an der ersten Session, in der McGill schon mit 7-1 davongezogen war und jeder sich gedacht hat, ja, das wird jetzt eine klare Nummer werden. Aber das wurde es gar nicht. Curt Mifflin hat hier mit allem, was er hatte, sich verteidigt gegen diese Niederlage und musste am Ende in eine 10-13 Niederlage einwilligen. Er wird sich ärgern, dass die erste Session so in die Hose gegangen ist.
Ja, hier kann man mal wieder ein bisschen was fürs Phrasenschwein rausholen. Nach dem Motto, man kann ein Match in der ersten Session noch nicht gewinnen, aber man kann es schon verlieren. Genau das ist passiert. Curt Mifflin hat dieses Match in der ersten Session verloren. Wenn die so gelaufen wäre wie die zweite und dritte Session, wäre das ein deutlich offeneres Match geworden. Anthony McGill war sehr gut unterwegs, Breakbuilding funktioniert gut, taktisch auch immer ein Stück weit vorne gewesen. Kurt Mefflin hat immer so ein bisschen gebraucht, um vernünftig in Breaks reinzukommen. Anthony McGill hat ihm da das ein oder andere Mal dann eben es um die Ohren gehauen, wenn Kurt Mefflin nicht gleich ein frame-entscheidendes Break gespielt hat. Ich glaube, insgesamt 3 oder 4 Frames hat Kurt Mefflin verloren, obwohl er eben mindestens ein 45er, 50er Break gespielt hat. Und das ist dann eben über diese lange Distanz dann auch ein bisschen unglücklich und das darf ihm dann so nicht passieren. Anthony McGill wird sich trotzdem steigern müssen, wenn er hier zum ersten Mal beim One-Table-Setup an den Tisch tritt. Kyron Wilson kennt das ja nun schon. Für ihn ist es das zweite Mal, dass er ins Halbfinale der Weltmeisterschaft einzieht. Also der wird da ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen. Und ich glaube, das ist auch was, was Anthony McGill da nicht zugutekommen wird, auch wenn der sich als nervenstark herausgestellt hat. Also das wird eine schwere Aufgabe für Anthony McGill, hier gegen Kyron Wilson zu bestehen. Also für mich Kyron Wilson auf jeden Fall einer der gesetzten Finalisten. Und damit hoffe ich, dass ich jetzt Anthony McGill genug Hoffnung fürs Halbfinale gegeben habe.
Ja, Anthony McGill, also auch im Halbfinale. Er trifft auf Kyron Wilson und wir haben Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby. Das sind die beiden nächsten Partien, die wir sehen und die wir ab heute sehen. Wir werden heute nur 2 Sessions erleben. Kyron Wilson und Anthony McGill werden um 14 Uhr das Match eröffnen. Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby heute Abend. Morgen gibt es dann 2 Sessions von Wilson gegen McGill. Morgen gibt es wieder nur 1 Session von Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby. Und dann am Freitag werden wir dann die Finalisten ermitteln in diesem One-Table-Setup in Sheffield. Und wir haben jetzt diese 2 Tische erlebt. Wir haben eine tolle WM bislang erlebt. Und wir hoffen, dass es auch diesem One-Table-Setup seinem Ruf gerecht wird. Wenn ihr das Interview mit Simon Lichtenberg noch nicht gehört habt, dann könnt ihr es immer noch hören. Es ist so lange aktuell, wie Mark Selby sich im Turnier befindet, weil er hat Mark Selby als Turnierfavoriten jetzt hier ausgemacht. Also so lange könnt ihr es auf jeden Fall noch hören und es ist auch auf jeden Fall hörenswert. Wir werden uns morgen hören mit den ersten beiden Sessions dieser Halbfinalbegegnung und dann werden wir mal schauen, wer in die eine oder in die andere Richtung geht und ob schon ein Spieler vielleicht das Match in der ersten Session verloren hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.